Ja, und am Ende führten wir sowohl die Analyse als auch die Coachings ohne den CEO durch und das Resultat war ganz einfach. Die angestrebte Transformation entfaltete kaum Wirkung, weil es war allen klar und alle spürten, dass der oberste Chef, aber auch damit einhergehend die Chefetage nicht bereit war, ins Boot zu sitzen, um mitzurudern. Und das ist, glauben Sie mir, ein totales Rezept für ein Desaster. Ich komme direkt von einer Übernachtungsparty. Das heißt, meine Tochter hat zwei Freundinnen eingeladen, die hier über Nacht bei uns geblieben sind. Und ich hatte die Aufgabe, diese Jungmannschaft zu managen. Und ja, mittlerweile bin ich mir nicht ganz sicher, was einfacher ist, eine Horde Kinder zu zähmen oder die digitale Transformation zu managen. Wie auch immer, es ist sicher einfacher für mich, über die sieben Erfolgsfaktoren zu sprechen, die es benötigt, um die digitale Transformation erfolgreich zu gestalten, weil das ist genau Gegenstand des heutigen Podcasts. Ich habe mir mal überlegt, warum eigentlich gewisse Projekte ins Ziel laufen und andere Projekte eher scheitern. Es gibt nämlich sicher auch viele Projekte, die scheitern. Wir haben ja sehr, sehr oft sind wir engagiert mit iTrust in digitalen Transformationsprojekten in einem Teilbereich oder aber eben auch führend. Und da gibt es natürlich viele Misserfolge und Erfolge. Und über die Misserfolge spricht man ja nicht so oft. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sieben Erfolgsfaktoren ableiten. Das ist aus meiner persönlichen Praxis oder aus unserer persönlichen Praxis, was da wirklich meiner Meinung nach relevant ist. In diesem Sinn begrüße ich Sie herzlich zu dieser Podcast-Folge. Ich versuche hier sieben Erfolgsfaktoren für Führungskräfte darzulegen und es lohnt sich wahrscheinlich bis zum Schluss zu bleiben, denn gerade wenn Sie Nummer 7 verpassen, geht viel Power in der digitalen Transformation verloren. Mein Name ist Patrick Müller, ich führe Sie durch diese Folge und wir starten doch direkt mit Erfolgsfaktor Nummer 1 und der heißt klein starten statt lange abwarten. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Konzepte, Strategien, Projektbeschriebe ich bereits gesehen habe, selbst auch involviert war in solche Papiertiger und in wahrscheinlich auch noch von viel, viel längeren Meetings, die diese Papiertiger dann auch produziert haben, Diskussionen, Ping-Pong-Mails und. Ich kann mich gut erinnern an eines der letzten Projekte, da habe ich mich auch nötigen lassen, vielleicht in Konzepten mich zu vergraben, die jetzt zum Schluss, wenn wir in der Umsetzung sind, wirklich absolut keine Relevanz mehr haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je größer das Konzept, desto kleiner ist der konkrete Einfluss auf die digitale Transformation. So scheint es für mich zumindest. Und es ist vielleicht auch darum ein Problem, weil die Leute mehr Zeit mit dem darüber sprechen verbringen, als mit dem eigentlichen Umsetzen von konkreten Maßnahmen. Und darum geht es ja. Natürlich, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass man ein Projekt anstoßen sollte, ohne ein Konzept zu haben. Nein, ganz und gar nicht. Aber in der Praxis scheint es mir klar zu sein, dass es manchmal besser ist, kleine Schritte zu planen und dann auch umzusetzen, als eben Unmengen von Zeit in konzeptionellen Dingen zu verbringen. Weil ich glaube, die digitale Transformation und vor allem die erfolgreiche digitale Transformation ist die Summe von kleinen, aber effektiven Schritten. Und darum empfehle ich, starten Sie die digitale Transformation mit kleinen Schritten. Ich habe diverse Vorschläge für Sie, ganz konkrete, wie Sie das machen können. Es klingt jetzt vielleicht sehr, sehr simpel, aber am Ende des Tages ist es eben ein Schritt, der in der Praxis eine Veränderung darstellt. Zum Beispiel Termineinladungen immer mit einem Besprechungsziel versenden und einem Online-Meeting-Link und das vielleicht in der ganzen Organisation etablieren. Klingt einfach, ist in der Praxis aber trotzdem eine gewisse Arbeit und bringt direkten Impact für die Leute, weil sie sich schon viel, viel besser in ein Meeting einfinden können, weil sie viel zielorientierter antreten werden und das kann dann in der Summe unglaublich viel Zeit sparen. Eine andere Idee ist, dass wir vielleicht die Meeting-Vorbereitung generell zur Pflicht machen und vielleicht OneNote als Protokollplattform etablieren. Oder aber auch, dass wir die Leute motivieren, gewisse Mail- und Kommunikationsblocker sich einzurichten in ihrer persönlichen Arbeitsmethodik, um nicht permanent in der Mail- und Teams-Nachrichtenflut zu ertrinken, sondern dass man das bewusst in einer Blockabarbeitung durchzieht. Es gibt diverse andere, viele kleine Tipps und Tricks dazu. Ich empfehle Ihnen, das iTrust-Profil zu abonnieren, also iTrust zu folgen auf LinkedIn, weil da gibt es immer wieder die ganz, ganz kleinen Tricklein, die wirklich etwas bewältigen. Also, zusammengefasst, klein starten statt lange abwarten scheint für mich ein Erfolgsfaktor zu sein. Kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 2. Die involvierten Personen abholen. Klingt abgedroschen wie viele dieser Erfolgsfaktoren, aber ich glaube, man kann das nicht genügend betonen, weil am Ende des Tages sind die Mitarbeitenden der wichtigste Faktor des Unternehmens und wenn wir es schaffen, die Mitarbeitenden zu packen, zu begeistern und auf diese Reise mitzunehmen, dass sie wirklich auch etwas verändern, dann haben wir sehr, sehr gute Karten, dass diese Transformation gelingt. Und um diese Menschen zu begeistern, ist es eben wichtig, sie von Beginn an ins Vorhaben zu involvieren. Und es ist spannend, wenn wir unsere Projekte starten wir immer mit dem Überbegriff Interviews, das heißt, wir gehen durch die Belegschaft, durch die Mannschaft, durch das Team durch und sprechen mit verschiedenen Leuten unterschiedlicher Couleur, aber auch unterschiedlicher Arbeitsprofile, aber auch unterschiedlicher Hierarchiestufen. Und diese Interviews, die sind immer sehr aufschlussreich, weil wir sehr viel erfahren über die heutige Arbeitsweise und auch über das Potenzial für die Zukunft, aber b, eben auch, weil die Leute Gehör finden, weil die Leute ihre Bedenken, ihre Themen deponieren können und ihre Stimme auch zählt. Und das kann schon enorm viel bewegen, dass die Leute spüren, dass sie gefragt sind oder dass ihre Meinung gefragt ist. Und das wird sehr geschätzt. Und mir ist aufgefallen, dass dieser kleine Schritt, die Leute vielleicht mal zu befragen, die Leute zu involvieren, mal das Gespräch zu suchen, ohne direkt etwas zu fordern, dass das unheimlich mächtig ist. Und vielleicht können sie das auch so übernehmen. Darum meine Empfehlung, diskutieren Sie Transformationsprojekte nicht nur in der Führungsetage, sondern involvieren Sie von Beginn an auch die Mitarbeitenden nutzbringend. Vielleicht nicht immer nur fordern, kann ich mir selbst hinter die Ohren schreiben, witzigerweise, sondern auch einfach mal zuhören. Kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 3. Klar, kommunizieren. Ich meine, es ist wirklich so, wahrscheinlich hat niemand auf diese neue Initiative oder dieses neue Tool oder diese neue Arbeitsweise gewartet, die jetzt da in diesem Transformationsprojekt propagiert wird. Man muss der Tatsache ins Auge sehen, dass 80-90% typischerweise des Teams andere Themen auf dem Tisch hat und wie gesagt nicht jetzt auf jede neue Initiative draufspringt und Freude daran hat. Wer kann das schon übel nehmen? Ja, es ist eine Umstellung, es ist quasi ein Mehraufwand für die Leute und das kann man nicht wegdiskutieren. Und motiviert ist eben nur, wenn, wer auch weiß, wenn vielleicht für einen selbst etwas herausspringt. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass man als Führungsperson klar kommuniziert über Ziele, Ablauf, Gründe, auch das Warum. Warum haben wir diese Initiative überhaupt gestartet? Das kann man nicht genügend machen, habe ich das Gefühl. Ich habe auch oft gesehen, dass Mitarbeitende zwar wussten, dass eine Initiative in Gang ist, aber keine Idee hatten, was die Ziele sind und warum sie überhaupt gestartet wurden. Und das, dann fragt man sich immer, warum machen wir diese Übung nun? Es bringt doch nichts und so weiter. Und wenn man diesen Gesamtkontext etwas darstellt, ist das oft sinnvoll. Wir bei Just bemühen uns aus diesen Gründen immer, diese Kommunikation auch zu orchestrieren. Ich meine, es ist klar, in einem Unternehmen ist meine Meinung, die Kommunikationssache der internen Stakeholder, des Managements oder der Projektleitenden. Aber trotzdem, ich glaube, man kann das sehr schlau orchestrieren. Wir machen solche Onboarding-Events, aber auch sonstige Kommunikations-Events. Jedes Mal, wenn wir irgendwo aufschlagen, versuchen wir, einen Gesamtkontext zuerst darzustellen. Und versuchen auch die Führungskräfte zu motivieren, dass diese Kommunikation immer und immer und immer wieder zu erklären. Und ich finde, es gibt drei einfache Schritte in dieser Kommunikation. Kurz den Ist-Zustand aufzeigen, Schritt 1, dann Schritt 2, das Warum erklären Und Schritt 3, die Erwartungshaltung klären. Was erwarten wir? Was erhoffen wir uns? Was ist der Call to Action für die einzelnen Leute? Das ist übrigens auch ein 3-Punkte-Plan, der auf unserer Webseite www.itrust.ch einsehbar ist, wenn Sie den vielleicht zur Hand nehmen wollen. Gut, und nicht zu vergessen, oft kommuniziert man am Anfang sehr viel und dann während der Initiative nicht mehr. Ja, und da ist natürlich klar, einmal ist auch da keinmal ein wesentlicher Bestandteil. Immer wieder diese Kommunikation zu wiederholen, immer wieder die Aktualität herzustellen, ein echt entscheidender Erfolgsfaktor. Kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 4. Ja, der ist sehr spannend. Ich finde, die Führungskraft muss die Veränderung vorleben. Klingt ja total logisch, aber glauben Sie mir, es ist alles andere als selbstverständlich. Ich habe mehrfach hautnah miterlebt, was passiert, wenn dieser Grundsatz nicht angewendet wird. Und gesagt ist es schnell, umgesetzt ist es eben in der Praxis nicht so schnell. Kleines Beispiel, ein CEO eines sehr erfolgreichen Schweizer Unternehmens, etwa 1800 Mitarbeitende groß, hat uns quasi engagiert, um moderne Arbeitsweisen, moderne Tools auf Basis von Microsoft 365 einzuführen. Und ich habe dann mehrfach, ich war da direkt involviert, habe mehrfach den CEO eingeladen, dass er vielleicht auch zu einem Interview kommen könne, dass wir auch seine Arbeitsweise mal sehen können und Fragen etc. Gute Ideen zu platzieren vielleicht auch. Und jedes Mal hatte dieser CEO eine Ausrede parat. Und es sind dann solche Phrasen wie zum Beispiel, schauen Sie, es geht nicht darum, dass ich als CEO das kann. Es geht darum, dass unsere Belegschaft das beherrscht und solche Dinge. Ja, und am Ende führten wir sowohl die Analyse als auch die Coachings ohne den CEO durch. Und das Resultat war ganz einfach. Die angestrebte Transformation entfaltete kaum Wirkung, weil es war allen klar und alle spürten, dass der oberste Chef, aber auch damit einhergehend die Chefetage nicht bereit war, ins Boot zu sitzen, um mitzurudern. Und das ist, glauben Sie mir, ein totales Rezept für ein Desaster, ich finde. Und ich habe das Gefühl, alle brauchen Vorbilder, spielt keine Rolle wer, und an dem wir uns orientieren können. Und es ist so viel einfacher, wenn man sieht, dass die Führungskrew auch mit ins Boot sitzt, auch Mühe hat, auch schwitzt, auch neue Dinge lernen muss. Und ich glaube auch, dass das die neue Kultur ist, die einfach gefragt ist in diesen Projekten. Gut, wir bei Just übrigens gehen darum unsere Projekte auch sehr oft kaskadenartig an und wir scheuen uns natürlich auch nicht, die Führung wirklich in die Pflicht zu nehmen und um mit der Führung zu arbeiten. Und es macht auch Spaß, wenn man sich exponieren kann und direkt vorne mitschwimmen kann. Darum meine Empfehlung, gehen Sie als Vorbild voran. Vollziehen Sie die Veränderung wirklich bei sich und sprechen Sie nicht nur darüber. Das erhöht die Erfolgschancen enorm. Ich habe dazu übrigens auch einen Blogartikel geschrieben, der heißt «Digitale Transformation ist Chefsache». Auch der auf itrust.ch erreichbar. Vielleicht können Sie sich da mal ein bisschen vertiefen, wenn Sie Lust haben. Erfolgsfaktor Nummer 5, der heißt der digitale Verhaltenskodex erarbeiten. Leute, die unsere Arbeit verfolgen, die wissen, dass wir da eine totale Fans davon sind. Und zwar darum, weil auch der Straßenverkehr nur funktioniert, weil es gewisse Regeln gibt. Und ja, zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung oder der Rechtsvortritt, stellen Sie sich vor, wie es auf unseren Straßen zu und her gehen würde, wenn jeder quasi selbst interpretieren würde, wie schnell und wer jetzt da gerade Vortritt hat. Das wäre ziemlich sicher ein klares Rezept für tonnenweise Verkehrsunfälle. Und genau dasselbe gilt für interne Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen, insbesondere in der modernen Kommunikation und Zusammenarbeit. Es braucht Richtlinien, es braucht einen gemeinsamen Nenner, es braucht ein gemeinsames Verständnis, wie wir zusammenarbeiten wollen. Denn wenn jeder die Tools nutzt, wie er will, wenn jeder die Arbeitsweise einsetzt, die er will, dann ist in der Summe kein Produktivitätseffekt möglich. Und darum ist dieser Verhaltenskodex so wichtig, weil der ganz simpel beschreibt, wie wir morgen arbeiten, sehr konkret. Ich finde sogar, man sollte den diskutieren, denn der Weg zum Verhaltenskodex ist mindestens so wichtig wie das Resultat, weil ja in dieser Diskussion kann man auch gleich das gemeinsame Verständnis schärfen und am Ende des Tages gilt er dann als Kompass und ist verbindlich. Meine Empfehlung ganz klar, machen Sie das zu Beginn eines Transformationsprojektes. Es lohnt sich, es kostet nicht viel und ist unglaublich wertvoll auf dem Weg. Natürlich nur, wenn man den nicht nur einmal erarbeitet und dann in die Schublade legt, sondern wenn man den immer und immer wieder nach vorne bringt und auch einfordert und auch seine Kolleginnen und Kollegen darauf hinweist, dass wir das ja vereinbart haben. Dann kommt Erfolgsfaktor Nummer 6, die neuen Arbeitsweisen trainieren. Ich meine, ich gehe davon aus, auch Sie waren in der Schule. Und ich glaube, ey, wenn ich mich so entsinne, was ich da gelernt habe und was da hängen geblieben ist, was ich heute noch darüber weiß, ist das ja teilweise schon fast etwas beschämend. Insbesondere die französische Sprache, die ich wirklich intensiv jahrelang hineingepaukt habe und ja, hängen geblieben ist, dann doch ziemlich ein bescheidener Anteil. Und ich würde mal ja, sagen, dass das auch für zum Beispiel das Aneignen von neuen Arbeitsweisen geht. Weil sehr oft ist die digitale Transformation damit verbunden, dass die Leute moderner arbeiten. Und ja, daraus kann man natürlich schließen, dass man den Leuten eine Wiederholung gönnen muss. Das heißt, ein Mehrimpulskonzept ist einfach notwendig. Einmal ist kein Mal. Man muss diese, auch wenn sie simpel wirken, diese neuen Routinen, diese neuen Arbeitsweisen in immer und immer wieder trainieren, die Leute etwas, wie soll ich sagen, es ist negativ formuliert, aber etwas zwingen oder einen Schubs geben, einen kleinen, damit sie immer wieder in die Wiederholung gehen. Und das ist much entscheidend. Darum haben wir unsere ganze Coaching-Elemente haben wir auf diesem Element aufgebaut. Einmal ist keinmal, lieber weniger dafür, oft wiederholen, das ist der viel, viel größere Effekt. So, kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 7, den ich angekündigt habe, dass das der wichtigste ist und der heißt aus Fehler lernen und gemeinsam wachsen. Ja, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, jedes digitale Transformationsprojekt, vielleicht generell jedes Projekt, bereitet nicht immer nur Freude. Es ist vorprogrammiert, man kann das noch so gut planen, man kann die besten Leute engagieren, es wird Frustration und Unzufriedenheit auftauchen. Das ist klar. Nun, ist klar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir verändern Dinge, wir wollen neue Dinge einführen und dann ist das logisch, dass der Frust eintritt. Und ich glaube, solche Frustmomente, die könnte man sich ja vorgängig schon darauf einstellen und automatisch Lessons learned einbinden. Wir zum Beispiel machen in jeder Initiative, die wir durchführen bei Unternehmen, bewusst Feedbackräume bauen wir ein, in der einen oder anderen Form, damit die Leute eine Möglichkeit haben, ihren Frust zu deponieren, dass sie auch gehört werden. Und das macht einen unheimlichen Unterschied, dass da Lessons learned daraus gezogen werden. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das an einem ganz, ganz kleinen Detail haben sich die Leute aufgerieben. Es ging da um eine kleine Telefonielösung, die im Gesamtkontext eine Teams-Einführung wirklich ein kleines Problemchen hatte. Das war der Effekt. Aber dieses kleine Problemchen, das war für die Leute so wichtig, weil das vorher ganz anders war, dass das total aufgebauscht wurde, also zu Recht auch, oder? Und Frustration, Unzufriedenheit war unheimlich. Und dann hatten wir glücklicherweise diesen Feedback-Raum. Die Leute konnten das deponieren, sie spürten, dass jemand zuhört, dass jemand auch Aktionen davon ableitet und Lessons learned ableitet. Und das war, Sie können es nicht vorstellen, es ist wie wie wenn ein Helikopter mit etwa 100 Hektoliter, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber 100 Hektoliter Wasser über einen Brand dieses Wasser ausschüttet und auf einen Schlag nur noch ein bisschen Rauch übrig bleibt von diesem Problem. Und das ist etwas, das man wirklich generell machen kann. Und ich glaube auch, dass das ja vielleicht sogar manchmal über Gewinnen oder Verlieren entscheiden kann. Meine Empfehlung: Legen Sie regelmäßige Zwischenhalte ein, Lessons Learned Sessions, Feedbackräume können den internen Austausch ankurbeln oder auch einen Flächenbrand sogar abwenden. Das waren bereits die 7 Erfolgsfaktoren. Ich bin gespannt, was Sie daraus mitnehmen. Melden Sie sich bei mir. In letzter Zeit bekomme ich viele Zuschriften für die Podcasts und ich freue mich wirklich immer darüber. Ein kleiner Gedanke, ein Widerspruch vielleicht auch, habe ich auch schon bekommen. Andere Meinungen, lassen Sie es mich wissen. Sie können mich auf LinkedIn via Direktnachricht erreichen oder aber auch auf info@itrust.ch. Ich freue mich bereits darauf, fassen wir zusammen 7 Erfolgsfaktoren. Nummer 1, klein starten statt lange abwarten. Nummer 2, involvierte Personen abholen. Nummer 3, klar kommunizieren. Nummer 4, als Führungskraft die Veränderung vorleben. Nummer 5, einen digitalen Verhaltenskodex erarbeiten. Nummer 6, neue Arbeitsweisen trainieren. Und Nummer 7, aus Fehler lernen und gemeinsam wachsen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Thema mit mir anzuhören, und freue mich bereits auf unseren nächsten Podcast. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.